Lieber Hajo Michels, herzlich willkommen zum Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Du organisierst einen Online-Kongress zum Thema Scheinheiligkeit in der Spiritualität, also um Missstände in der Spiritualität oder Missbrauch. Vielleicht als erstes, was verstehst du allgemein unter Spiritualität? Weil das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Also was der Mensch darunter versteht.
Also für mich bedeutet Spiritualität in erster Linie, wie ich es auch unter meinem metaspirituellen Gedanken formuliert habe, eine Hinwendung zum Transzendenten, die geschehen soll. Aber ganz wichtig ist mir in der Spiritualität, dass die frei ist von Konzepten, Dogmen, von Anhaften an Gurus. Und sie muss von Mitgefühl getragen sein und zum Handeln animieren. Dann ist für mich eine Spiritualität wirklich gegeben. Und wie gesagt, natürlich das Transzendente. Also ich muss versuchen, es zu transzendieren und nicht nur mit dem Ego spirituell zu sein, weil das sehe ich eines von den großen Problemen heutzutage.
Und würdest du sagen, Spiritualität oder Ausrichtung auf Spiritualität bedeutet ein inneres Verstehen, dass alles eins ist, dass wir nicht getrennt sind, also.
Jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da finde ich den non-dualen Gedanken ganz wichtig. Also das ist ja auch, wo es letztendlich darum geht, dass ich erkenne, dass diese Trennung nur in meinem Geist ist und dass ich die aufheben kann und dass ich mein Ego transzendieren kann und etwas Höherem zuwenden kann. Das ist für mich das Grundverständnis, ja.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt diesen Kongress organisierst?
Ja, also ich habe auch schon eine relativ lange 35-jährige spirituelle Karriere, wie ich mal sage, die angefangen hat mit esoterischen Gedankengut, sehr stark über schamanisches, indianisches, bin ich dann letztendlich beim Buddhismus gelandet und habe da einen Lehrer gefunden und war 20 Jahre lang in einer Organisation, bis es 2017 dann zu einem großen Skandal in dieser Organisation kam. Mein Lehrer, damaliger Lehrer, wurde von seinen Schülern vorgeworfen, dass er sie oder die Schüler physisch, psychisch, finanziell und eben auch sexuell missbrauchen würde. Und das hat mir spirituell vollkommen den Boden unter den Füßen weggezogen und mich eine sehr große Krise gestürzt. Und diese Krise habe ich dann verarbeitet, indem ich mich A, dem Non-Duality zugewandt habe und B, angefangen habe zu erforschen, was kann denn bei einem persönlich, also bei mir, was ist bei mir in der Spiritualität falsch gelaufen? Was habe ich nicht gesehen? Was gibt es für Schattenaspekte, die mir nicht bewusst waren? Und das hat mich dann jetzt fast 5, 6 Jahre forschen lassen. Und ich habe alles Mögliche über Spiritual Bypassing, spirituellen Materialismus, toxische Positivität und so in mich hineingesogen und geguckt, was ist denn da alles falsch? Und daraus ist dann eine Broschüre entstanden, wo ich die 55 wichtigsten spirituellen Schattenaspekte aufliste und letztendlich jetzt dieser Kongress.
Du sagst, du hast dich der Non-Dualität zugewendet. Was bedeutet das für dich und was ist daraus geworden?
Nun, das ist eigentlich etwas, was mich im Hintergrund trägt. Dieser Gedanke, wir sprachen ja eben auch schon von Transzendenz und Einheit, sprich also die Aufhebung der Dualität im Leben. Ich könnte gar nicht so genau sagen, wo mich das jetzt beurteilt. Das ist einfach, ich denke, ich habe das so mehr schon eingesogen, würde ich fast sagen, dass das so im Hintergrund bei mir mitschwingt. Also eine konkrete Ausrichtung könnte ich da jetzt gar nicht zu sagen.
Was verstehst du unter Meditation? Weil das ja auch in der Spiritualität was ein ganz wichtiger Aspekt für viele.
Ja, also Meditation ist für mich den Geist zur Ruhe zu bringen. Es gibt im Tibetischen da ja ein schönes Sprichwort, wenn man, der Geist ist wie ein Glas schmutziges Wasser. Wenn man ihn in Ruhe lässt, kommt er von alleine zur Klarheit. Das ist für mich so das Grundverständnis. Und ich heute meditiere in erster Linie, indem ich ohne Anwendung von irgendwelchen Praktiken einfach ruhiges Verweilen, Shamatha, indem ich meinen Geist einfach sein lasse und ihn zur Ruhe kommen lasse. Oder wolltest du jetzt ein weiteres Verständnis davon bekommen oder haben
Nee, nee,
hören?
das ist schon schön, was du sagst. Ja, und aus der Ruhe sind dann die Impulse gekommen für diesen Online-Kongress.
Ja, es ist wirklich auch eine Art der Aufarbeitung für mich. Ich merke das jetzt auch. Ich bin ja in der Phase, wo ich die Interviews führe zu diesem Kongress. Ich merke wirklich, wie intensiv die Gespräche für mich zum Teil sind, wie die nachklingen, wenn wir über die einzelnen Themen sprechen, die im Kongress vorkommen. Das ist eine Art der Aufarbeitung ich bin fast geneigt zu sagen, spirituellen Traumata, denn für mich war es tatsächlich ein Traumata. Ich war so ein hingebungsvoller Schüler an meinen Lehrer. Das war wirklich, was viele Leute gesagt haben. Es ist unglaublich, welche Devotion du für den Lehrer hast, ohne dass du, also auch als ich schon sehr neu dabei war. Ich habe eine sehr intensive Verbindung mit dieser Linie auch gehabt. Also ich bin auch überhaupt erst dazu gekommen, weil ich das Bild von meinem Lehrer im Traum schon vor Jahren gesehen hatte und nicht wusste, wer es war. Und es hat für mich 10, 15, 12 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich ihn dann gefunden hatte. Ja, also das war unglaublich. Und bis ich dann irgendwie, aha, und dann da war. Und deswegen war für mich das, was dann passierte. Und es war nicht nur das, was dem Lehrer vorgeworfen wurde, sondern auch was die Organisation dann nachher draus gemacht hat zum Teil, war das, was mich so erschreckt hat und wirklich in eine tiefe Krise gestürzt hat.
Okay, dann kommen wir vielleicht inhaltlich zum Kongress. Also das sprechen verschiedene Menschen. Nach welchen Gesichtspunkten hast du die ausgesucht?
Also die Kongressszene ist ja eine sehr eigene Szene. Also sehr viele Leute, die da immer wieder auf den gleichen Kongressen zu allen möglichen Themen sprechen. Ich habe tatsächlich aber auch versucht, viele, viele andere Leute mit hineinzunehmen. Also und für mich war, ich habe mit allen ein Vorgespräch geführt, ob sie wirklich auch etwas zum Thema beizutragen und zu sagen hätten. Das war für mich sehr entscheidend. Also und da habe ich halt viele, viele Menschen kennengelernt, und auch gemerkt, dass das Thema wirklich in der Masse angekommen ist. Also die Schattenaspekte der Spiritualität. Und ich rede ja nicht über die Szene als solches, sondern ich rede über das, was in einem alles falsch laufen kann. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Also es wird in diesem Kongress nicht darum zu gehen, zu sagen, ah, der macht das und der macht das und die machen das und das ist nicht gut und das ist nicht schön, sondern was kann in mir innen drin falsch laufen? Was kann in mir innen drin an Probleme stehen, also zum Beispiel das Spiritual Bypassing, nämlich das Umgehen von tatsächlichen Problemen mittels Spiritualität. Ich kenne jede Menge Leute, die um ihre Probleme drumherum meditieren, aber nie die Probleme wirklich angehen. Aber ich schweife ab, du hast gefragt, welche Leute ich eingeladen
Nee,
habe.
das können wir gerne weitermachen. Da habe ich nämlich direkt eine Frage dazu.
Ja.
Ja, kann wirklich was falsch laufen? Weil ich meine, das Leben, alles ist das Leben und wenn das Leben das so spielt, dann soll das ja so sein anscheinend und das kann ja auch ist ja dann auch eine Chance zum Lernen und zum dran wachsen. Ja, mit dem Falschlaufen, vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
Ja, gut, dass du darauf hinweist, weil also, vielleicht muss ich dazu noch ein bisschen Background-Information zu mir gehen. Ich komme also aus dem Bereich der Prävention. Ich habe in der Schweiz die erste Stop-AIDS-Webseite gemacht und habe im Bereich Stop-AIDS-Prävention gearbeitet und nachher 12 Jahre lang im Bereich der Kriminalprävention. Und da habe ich im Thema Betrugsprävention auch ein Buch geschrieben. Und ich komme also aus der besten Präventionstradition. Und mein Ansatz ist hier tatsächlich, natürlich weiß ich, jeder macht die Fehler, Anführungszeichen, alles das, was er braucht für sein Leben. Allein aufzuzeigen, was es alles gibt, wo man sich vielleicht in einen Irrweg verrennen kann, finde ich, oder sehe ich als meine Aufgabe mit diesem Kongress. Denn wenn ich um etwas weiß, um eine Gefahr oder ein Problem oder ein Thema weiß, wenn ich das ins Bewusstsein bringe, erst dann kann ich auch damit anders umgehen. Und Das wäre vielleicht eine ideale Abkürzung oder eine legitime Abkürzung, wenn ich ein Problem erkenne oder eine falsche Richtung erkenne und dann wieder auf den richtigen Pfad einschwenken kann. Aber natürlich, hier, ich weiß genau, jeder Mensch macht die Fehler oder die seinen eigenen Weg. Und da bilde ich mir auch nicht ein, irgendwas von außen verändern oder verbessern zu können. Aber ich will halt der Warner in der warnende Leuchtturm sein oder Dinge aufzeigen, ins Bewusstsein bringen. Dann kann ich damit anders und besser umgehen.
Ja, es kann ja auch schon eine Hilfe sein für Menschen, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Und wenn die dann von dir hören, ja, das kann man vielleicht auch kritisch sehen oder das passiert vielleicht auch anderen Menschen, da wird schon drüber gesprochen. Das kann ja auch eine Hilfe sein und kann ja auch ein Wachruf sein dann, ne?
Genau,
Ja.
genau. Also eine der Dinge, die ich mit dem Kongress auch ganz stark möchte, tatsächlich das Bewusstsein zu schärfen, wie weit wir in unserer Spiritualität schon vom, ich sage immer, neoliberalistischen Gedankengut beeinflusst sind. Das heißt also, wie weit hat das neoliberalistische, kapitalistische höher, schneller, weiter, mehr schon die Spiritualität durchdrungen? Und ich sehe da sehr starke Tendenzen, vor allem auch bei mir, ja, und bei Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bevor ich diesen Kongress angefangen habe, dass alle sagen, ja, es ist tatsächlich so, man hat auch mittlerweile den Eindruck, man müsse immer noch mehr tun, man müsse noch mehr machen. Und das führt dann letztendlich zum Untertitel des Kongresses, nämlich zum spirituellen Burnout, dass die Leute nicht mit im normalen Leben in den Burnout reinrennen, sondern in ihrem spirituellen Verhalten tatsächlich.
Also der Grundfehler oder was heißt Fehler, die Entwicklung, die da nicht so günstig ist, ist irgendwie, dass man denkt, man muss sich selber verändern und was verbessern.
Genau, dieser.
Aber in Wirklichkeit geht es darum, einfach zu akzeptieren und zu sehen, dass man als Ego eigentlich gar nicht existiert, ne? Oder?
Ja, genau. Also das ist, wenn man die Einheit erkennt, wenn man die Verbundenheit mit allem erkennt, mit damit und dann damit auch einverstanden ist, ja, das ist ja die Grundaussage, dann ist alles in Ordnung. Im Hier und Jetzt gibt es keine Probleme. Ja, das heißt, meine Probleme, Ängste, Gedanken, Sorgen gibt es in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenn ich mit meinem Mental dort mich hinbewege. Aber wenn ich hier jetzt präsent bin, kann ich gar keine Angst haben, weil das ist ja nicht möglich.
Es sei denn, man ist in einer Situation, die wirklich Angst macht, ne? Wo die
Also,
Angst real ist, also wo der Grund dafür real ist, ne?
naja, also gut, wenn ich vor dem Tiger stehe, der mich jetzt gleich fressen will, dann ist das sicherlich angemessen. Aber wann erleben wir das tatsächlich noch, solche lebensbedrohlichen Situationen? Also wirklich, und ich rede von lebensbedrohlich und nicht von existenzbedrohlich, ja. Weil lebensbedrohlich, ist klar, da ist die Angst ein angemessenes Verhalten oder eine angemessene Reaktion.
Ja, wir waren bei den Sprechern und Sprecherinnen, die
Genau.
dazugekommen sind. Hast du jetzt geschaut, dass quasi alle Aspekte, die du in deiner Broschüre beschreibst, quasi von Sprechern und Sprecherinnen abgedeckt wird? Oder haben sich da durch die Leute, die dazugekommen sind, auch ganz neue Sachen noch entwickelt?
Also, ich habe den Kongress in 10 Tage unterteilt und jeder Tag hat ein einzelnes Thema. Und da sind kleinere Unterthemen noch dazwischen. Und da versuchen wir, diese anzusprechen. Jeder Sprecher hat ein bisschen einen Schwerpunkt auf ein anderes Thema vielleicht gelegt. Aber letztendlich trägt uns das auch zu anderen Punkten dann hin, die dem Sprecher jetzt ganz besonders nochmal wichtig sind. Ich frage die Sprecher auch und die Sprecherin auch, was sie denn ihre eigene größte spirituelle Falle war, in die sie gelaufen sind. Und da sind sie auch aufgefordert, sich wirklich persönlich zu zeigen. Weil viele sind Meditationslehrer oder Meister oder haben eine große Followerschaft und zeigen sich vielleicht nicht so gerne in den Problemen, die sie auf dem spirituellen Pfad hatte, aber sie tun es. Und weil das ist wichtig auch zu erkennen, dass man diese Fallen und diese Schattenaspekte, über die wir reden, dass man die überwinden kann und dass die gerade der Nährstoff sein können, um seine eigene spirituelle Entwicklung auch voranzutreiben.
Ja, möchtest
Und
du vielleicht diese Aspekte jetzt, sollen wir die jetzt durchgehen, oder?
Die einzelnen
Ja,
Tagesthemen.
ja. Ja, also was sind die Schattenseiten der Spiritualität? Ist, glaube ich, das erste Thema oder der erste Tag, das
Ja,
Motto.
genau, der erste Tag, was sind die Schatten? Also da machen wir so eine Einordnung des Themas, also was so einen allgemeinen Überblick geben wir da, was in dem Kongress zu erwarten ist. Als erstes großes Thema am ersten Tag wird es aber direkt das Thema spirituelles Burnout geben. Und das ist vielleicht eine nette Anekdote, wie es zu diesem Kongress auch kam. Ursprünglich war der Arbeitstitel für den Kongress spirituelles Burnout. Und dann habe ich aber gemerkt, wurden einige Leute schon davon erzählt, dass das der Arbeitstitel hat. Und ein Lehrer hat das in seiner Gruppe mal erwähnt und da waren irgendwie 400 Leute und die waren von diesem Begriff spirituelles Burnout total angefixt und haben sich den ganzen Abend, wie er sagte, nur noch über dieses Thema unterhalten. Und ja, das kennen Sie auch und das wäre bei Ihnen auch so manchmal und da. Also jeder konnte auch direkt mit dem Begriff was verbinden und wusste, worum es geht, ohne dass der groß erklärt und erläutert wurde. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich aber ich habe dann gemerkt, mit spirituellem Burnout ist es eigentlich nicht das, was ich beschreiben möchte in diesem Kongress. Und dann wirklich nach ein paar Tagen Bauchschmerzen auch mit dem Titel bin ich dann auch plötzlich auf den Titel Scheinheilig, das war ursprünglich schon mal ein Titel gekommen, und dann diesen Claim Entlarve die Schattenseiten der Spiritualität, weil das beinhaltet für mich ganz viel. Da kann ich viel mehr drunter zusammennehmen. Damit könnte man zum Beispiel auch eine Kritik am spirituellen Markt nachher formulieren. Bei mir ging es jetzt hier ja nur um das, was in einem selber falsch laufen kann. Und da ist eben spirituelles Burnout, welches am ersten Tag das Thema ist, ein ganz wichtiger Teil, was eben diese Unzufriedenheit mit sich selbst, diesen Selbstoptimierungswahn, den wir uns aussetzen, auch besonders stark ausdrückt und den Eindruck, es ist nie genug, ich komme nie an, ich kann machen, was ich will, es wird einfach nicht besser. Ja? Das drückt sich in diesem spirituellen Burnout für uns sehr stark aus. Und an dem Tag zu dem Thema wird der Dr. Marc Stollreiter und der Enrico Fricke sprechen. Also die beide sich direkt mit dem Thema identifizieren können und sagen, ja, dazu habe ich was zu sagen, dazu will ich mehr tiefer eindringen. Ja?
Wie siehst du das denn mit dem spirituellen Burnout? Ist das ein Zeichen, dass man beim falschen Lehrer ist oder dass man die falschen Praktiken anwendet? Oder was sagst du zu dem Thema?
Ja, also ich selber kann von mir sagen, dass ich also sicherlich sehr am spirituellen Burnout vorbeigeschrammt bin, weil ich tatsächlich mich diesem Selbstoptimierungswahn sehr stark ausgesetzt habe. Also ich habe immer gedacht, ah, hier kann ich noch was verbessern, da kann ich noch was verbessern. Ich bin jemand, der sehr an sich gearbeitet hat, bis ich dann irgendwann mal erkannt habe, ja, das ist nicht. Also ich glaube nicht, dass es der Lehrer ist. Natürlich kann der Lehrer, da einen Beitrag zu leisten. Aber ich glaube nicht, dass es der Lehrer ist. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es die falschen Praktiken sind, weil ich kenne Leute, die sehr, sehr, sehr gute, tolle Praktiken machen, aber trotzdem so in fast wie ein Burnout hineinlaufen. Ich glaube, es ist wirklich dieser gesellschaftliche Druck auch, dass wir glauben, uns verbessern zu müssen, dass wir uns nicht das Okay geben, dass so wie wir sind, wir in Ordnung sind, dass wir so ganz sind, dass wir so eins sind, mit allem verbunden. Und der Philosoph Byung-Chul Han, den ich sehr schätze, das ist ein deutsch-koreanischer Philosoph, der in Berlin lebt, hat ein Buch geschrieben, Erschöpfungsgesellschaft. Wo er das Thema auch raufgreift, nicht speziell auf Spiritualität bezogen, aber wo er ganz klar aufzeigt, wie wir in diesem neoliberalistischen Gedankengut gefangen sind, der uns immer mehr dazu bringt, in einen Burnout reinzurennen, weil wir immer nur Dingen hinterherrennen, wo wir aber nie ankommen. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Das ist, glaube ich, das, was da sehr prägt und sehr trägt. Also das ist mir ganz ein wichtiges Thema, ja, weil es war wirklich so, ich glaube, das war mit der Auslöser auch, dass ich diese ganze Problematik auch angegangen bin, dass ich immer den Eindruck habe, Ja, es ist auch nicht genug, was ich tue. Ich müsste noch mehr machen, ich müsste noch mehr praktizieren. Es reicht nicht, wenn ich nur 2 Stunden praktiziere. Ich muss 3 Stunden praktizieren. Ich muss mein Nendro jetzt fertig machen. Und dann muss ich noch mehr tun und, und.
Also dem zugrunde liegt doch eigentlich, dass die Menschen glücklich sein wollen, ne?
Ja, letztendlich schon. Und wo uns das hingetrieben hat mit diesem, der wird ja im Kongress, werden wir darüber auch sprechen, über diesen Glücksterror, dass man heute ja nicht mehr sagen, man darf ja heute nicht mehr sagen, wie geht's dir gut, sondern man muss ja glücklich sein. Ja, das ist ja essentiell. Und gerade in bestimmten spirituellen Kreisen, wenn du da nicht ein glückliches Gesicht machst oder ein allzeit Glück verströmst, only positive vibes, also noch diese toxische Positivität dazu, dann denkt man ja schon, mit dem ist jemand was nicht in Ordnung. Also, und man weiß heute aus der Glücksforschung, da gibt's ja ganz viel, dass die Menschen, die dem Glück aktiv hinterher jagen, mehr oder weniger glücklich sind als die, die es einfach geschehen lassen. Was auch Sinn macht, denn sobald ich auf etwas fokussiert bin, dann sehe ich nur noch bestimmte Dinge und das Glück, was auf der Straße liegt, das begegnet mir dann vielleicht gar nicht, das erkenne ich dann vielleicht gar nicht.
Also geschehen lassen und die Gefühle fühlen.
Ganz wichtig. Also da werden wir im Kongress viel drüber sprechen, weil das ist ja auch zum Beispiel das Thema des dritten Tages, wenn wir dahin springen, die Bedeutung von Gefühlen für unser Leben. Also, aber wollen wir, ja,
Ja,
gehen
wir
wir
können
einfach zum
auch,
dritten.
ja, gehen wir ruhig zum gerade zum Glücklichsein, ja.
Ja, der dritte Tag, weil du gerade das Thema
Ja.
Gefühle ins Feld geführt hast. Also der dritte Tag steht unter spirituelle Vermeidungsstrategien. Meine Gefühle leben, statt sie zu umgehen, ist der Untertitel dieses Tages. Und da geht es eben genau darum, die Gefühle wieder wahrzunehmen und zu erleben. Weil Gefühle sind essentielle Lebendigkeit. Und mit jedem Gefühl, was ich mir nehme, was ich mir abjagen lasse, was ich mir aberziehe, was ich für nicht erwünscht erkläre, verliere ich ein Stück von meiner Lebendigkeit. Ja, ich erlebe das in meinem Umfeld zum Beispiel ganz oft. Ich bin, wie man vielleicht im Interview auch merkt, ich bin ein recht lebhafter Mensch. Ich bin ein sehr intensiver Mensch. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, boah, das ist mir jetzt einfach too much. Und du bist mir einfach gerade im Moment too much. Und dann sage ich, ja, okay, das ist gut, das ist ein gutes Recht, das zu sagen. Aber ich bin so und ich will auch so bleiben. Ich will mir nicht meine Emotionen, meine Gefühle wegnehmen lassen, nur damit ich statistisch geglättet bin und stromlinienförmig daherkomme. Ja, und dass es für alle passt, das muss nicht sein.
Die Gefühle selber fühlen oder ist auch die Geschichte, die da dran hängt, wichtig?
Da kommen wir wieder so in den therapeutischen Bereich. Also meine Erfahrung ist die, oder anders gesagt, wenn ich heute meditiere, setze ich mich als erstes hin und spüre meine Gefühle. Was gibt es zu spüren? Was ist einfach da? Mit was kann ich einverstanden sein? Ja, ich habe Gott sei Dank keine großen Schmerzen, deswegen bin ich da, oder nie Schmerzen, ich bin nicht da so herausgefordert. Aber ich lasse meine Gefühle einfach zu und lasse sie da sein. Und die Geschichte, die hinten dran kommt, ach, ich weiß nicht, das sind manchmal nur diskursive Gedanken, Stories, die wir daraus machen. Das ist sicherlich gut und wichtig, dass ich die anschaue. Aber die müssen, bei mir kommen die auch nicht mehr jeden Tag hoch. Also bei mir kommt aus dem Gefühl nicht direkt diskursive Gedanken und ich gehe in eine Story rein. Da ist mein Geist schon fast zu ruhig, würde ich sagen. Also der geht da nicht mehr.
Kannst du mal so ein Beispiel sagen, so einen ganz normalen Tag, Nachmittag zum Beispiel? Was hast du da für Gefühle? Sind da eben hauptsächlich dann positive Gefühle oder auch eben so Gefühle, ich kann nicht oder ich bin nicht gut genug oder es ist mir zu
Also,
viel oder?
da kann ich gerade im Moment aus dem Vollen schöpfen, da ich diesen Kongress mache. Also, dieser Kongress ist für mich wirklich eine abenteuerliche Reise. Und ich hätte es nicht gedacht, was da an alles aufkommt. Also, ich kann so, die mich natürlich nicht kennen, kann ich sagen, also ich bin ein Mensch, ich habe in meinem Leben sehr viele Erfolge gehabt. Ich war mit 27 der jüngste Geschäftsleiter eines Warenhauses im ganzen Konzern. Ich habe immer wieder war ein First Mover. Ich habe alles Mögliche auf die Beine gestellt, mehrere Karrieren in meinem Leben gehabt. Und bin an diesen Kongress reingegangen und habe gedacht, ja, das ist ja alles easy peasy. Das mache ich ja so mal mit links. Ne? Ich habe auch noch ein paar Leute, die mir helfen. Und was ich gar nicht geahnt habe, nach den ersten 2 Wochen ging das richtig los. Da ging richtig die Post ab in mir innen drin. Und es kam alle meine alten Muster, alle, die ich gedacht habe, die hätte ich doch jetzt wirklich schon hinter mir gelassen von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin ein Versager. Es kam alles. Sie waren alle da. Sie waren, und das war total schön. Und es war total schön, muss ich fast sagen, weil ich habe sie einfach anschauen können und hab gemerkt, ah ja, das ist ja immer noch da. Das ist immer noch ein Thema. Das ist etwas, was dich dein Leben lang begleiten wird. Du wirst das nicht loswerden. Und mit dem Erkennen oder mit dem Anschauen, und das sagt man ja auch im Buddhismus, ja, ein Gefühl, was ich anschaue, das verschwindet. Das löst sich auf, ja. Weil nur durch das, weil der, weil erst wenn ich in den Widerstand reingehe, dann, fangen die Probleme an. Erst dann lade ich das Gefühl oder die negativen Emotionen mehr oder weniger auf. Wenn ich sie einfach annehme, dann fließen sie durch mich hindurch. Ja, dann ist es ein Prozess, dann ist es eine Form der Lebendigkeit, die einfach geschieht. Und da muss ich nicht, da habe ich kein, dann, das ist ja der zweite Pfeil, wie wir im Buddhismus sagen. Ja, also der zweite Pfeil, also Leiden ist un, ist unumgänglich oder Schmerz ist unumgänglich. Aber Leiden, der zweite Fall, das ist das, was wir mit unserem Geist kreieren. Und das ist absolut no nicht notwendig, ja. Natürlich geht eine Beziehung zu Ende, aber ich muss nicht daran leiden, dass sie zu Ende gegangen ist.
Du sagst Gefühle anschauen, also nicht sie sein, oder ist da ein Unterschied zwischen anschauen und sie wirklich zu sein?
Ja, anschauen ist ein dissoziatives Verhalten, ja. Das heißt, ich gucke von außen mehr oder weniger drauf. Aber wenn ich anschauen sage, meine ich wahrscheinlich auch, ich muss jetzt gerade selber nachdenken. Ja, doch, ich schaue sie eigentlich eher an. Ich spüre sie, doch, ich spüre sie und dann schaue ich sie eher an. Das heißt also, ich spüre sie und dann stelle ich sie direkt nach draußen, dann dissoziiere ich und kann sie dann anders anschauen, ja. Doch, es ist beides. Es ist, sowohl ein Fühlen als auch dann sie nach außen stellen. Und durch die Dissoziation haben sie auch schon ganz andere Kraft über mich, sage ich mal.
Ja, Kraft, das heißt, du versinkst nicht mehr da drin, oder?
Genau. Ja, also das Versinken, dieses Leiden an den Dingen, dieser diskursiven Gedanken, also in der Meditation, oder wir sagen ja beim Meditieren, Gedanken sind ganz normal. Jeder Mensch hat jede Menge Gedanken. Das ist vollkommen okay. Das ist Aufgabe des Geistes, Gedanken hervorzubringen. Anfangen zum Problem werden sie erst, wenn ich in diskursive Gedanken gehe. Das heißt, wenn ich anfange, über die Gedanken nachzudenken, ja, wenn ich in eine Geschichte hineingehe, ja, da sage ich ja immer gern den Klassiker vom Watzlawick, wo der Nachbar den Mann nicht gegrüßt hat und irgendwann muss der Mann, will einen Nagel in die Wand schlagen, hat aber keinen Hammer und dann fängt er an, oh, der hat mich nicht gegrüßt, der mag mich wahrscheinlich nicht und der will mich nicht und endet dann damit, dass er rübergeht bei dem Nachbarn, klingelt und sagt, und überhaupt, behalt doch deinen Hammer. Ja, also das finde ich so eine herrliche Geschichte über die Macht des Geistes.
Ja, gut.
Wir waren beim dritten Tag.
Ja, dann, aber den zweiten müssen könntest
Genau,
du
der
machen,
wäre auch
ne?
noch interessant. Ja, der zweite Tag steht unter dem Motto spirituelle Gruppen, das problematische Umfeld in eine Chance verwandeln. Also da geht es um problematische Dynamiken in Gruppen tatsächlich. Da geht es um Lehrer und Gurus und wie man mit denen umgehen kann, soll, darf. Es geht um die Coaching-Szene, die ja mittlerweile sehr stark spiritualisiert worden ist und das Influencertum, wie viele sich damit Halbweisheiten aufschwingen zu Lehrern und Vorbildern, ist ja unglaublich. Es geht um die Love-and-Light-Mentalität und letztendlich mit der Padma auch um das Thema sexuellen Missbrauch. Aber wir haben auch sehr positive Beispiele drin. Barbara Wegmüller berichtet von den Zen Peacemakers und wie die schon seit langem mit dem Thema Macht im Lehrer-Schüler-Verhältnis, mit dem Thema sexuellen Missbrauch umgehen und ja, was dort alles schon möglich und machbar ist.
Und spirituelle Gruppen sind da also hauptsächlich die gemeint, die sich so als Gruppe auch ausgeben, oder man könnte ja sagen, alle Menschen, die irgendwie zum gleichen Lehrer oder Lehrerin gehen. Das ist ja auch schon irgendwie eine Gruppe dann, ne? Auf jeden
Ja,
Fall mal
also,
zeitweise, wenn sie zusammen sind.
ja, wir reden in erster Linie über solche Gruppen, also was da passieren kann. Also über Gruppendynamiken im Allgemeinen, nicht über was einzelnen Gruppen läuft. Das also wir haben Leute, ich habe ja Leute aus dem Umfeld, ich habe aus dem christlichen Umfeld, ich habe aus dem anthroposophischen Umfeld Leute, Hindus, Esoteriker, wirkliche Esoteriker, Buddhisten sind im Kongress. Also es ist wirklich ein breites Spektrum, was da auch abgedeckt wird, was mir auch sehr wichtig war. Ich hätte gerne Leute aus dem Islam gehabt, aus dem Judentum, aber ich habe die Organisation angeschrieben, aber gar keine Reaktion erhalten. Wahrscheinlich haben wir das nicht für wichtig erachtet. Keine Ahnung. Also da ist
Ja, unter dieses Thema oder so diesen Tag fällt da alles, was zwischen Lehrer und Schülern passiert, oder?
ja, da wird ganz stark auch drüber gesprochen. Da habe ich auch eine Buddhistin, die Binka Hauschild, die also aus dem Bereich erzählen kann. Ich selber habe ja da nur meine Erfahrung gemacht, was in spirituellen Organisationen halt auch schieflaufen kann. Oder wie auch mein Verhalten da in so einer Gruppe ist. Das ist alles Thema dieses Tages. Ja.
Ja, okay.
Wenn wir zum dritten Tag weitergehen wollen, nochmal, weil wir hatten jetzt gerade nur über die Gefühle gesprochen, aber die spirituellen Vermeidungsstrategien am dritten Tag, da wird es ganz stark auch um Schattenabspalten gehen, also um Schattenarbeit gehen, was für mich eines der wichtigsten Themen in der spirituellen Arbeit tatsächlich ist, wenn ich von spiritueller Arbeit spreche. Ja. Ich denke, dass das viel zu häufig und viel zu oft passiert, dass wir Schattenanteile abspalten und damit eins verhindern, nämlich dass wir wirklich ganz werden können. Im Englischen wird das ja sehr schön ausgedrückt durch das Wort whole, ganz und holy, was ja auch Ganzheit bedeutet. Im Deutschen ist es nicht so. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, darüber zu sprechen, was Schattenarbeit ist und bedeutet. Und wie sie für jeden von uns auf dem spirituellen Weg von essentieller Bedeutung ist.
Also das, was man selber nicht bei sich sehen möchte oder nicht sieht.
Ja, oder das können nur, sage ich mal, verdrängte Anteile sein, nur Dinge, die ich nicht an mir selber sehen möchte, sondern dafür immer an anderen wahrnehme. Ja, also bestes Zeichen für etwa einen verdrängten Anteil in mir ist ja, wenn ich mich über das Verhalten von jemand anderem total aufrege. Ja, dann sage ich ja immer, das ist ein wunderbarer Hinweis, weil das ist genau ein verdrängter Schattenanteil von dir, weil sonst könntest du den gar nicht mit Energie aufladen, denn sonst hättest du gar nicht die Energie, dich darüber aufzuregen. Es kann aber auch sein, und das ist dann natürlich eine Stufe tiefer, dass es um Trauma geht, die nicht angeschaut wurden, die nicht bearbeitet, abgearbeitet wurden. Da ist natürlich dann eine Ebene tiefer und stärker.
Fällt unter diese Themengruppe auch die Projektionen, die zum Beispiel eben auch eben die Schüler auf die Lehrende haben?
Ja, die werden vielleicht eher Bestandteil des zweiten Tages, wo es um das Lehrer-Schüler-Verhältnis, also um Gurus und Meister geht. Aber letztendlich natürlich auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob es so typisch an diesem Tag ist. Also wir reden an dem Tag noch über spirituelle Konfliktvermeidung, spirituelle Verantwortungsflucht und spirituelle Persona. Bei der spirituellen Persona ist das vielleicht schon tatsächlich so, wenn man in der Gruppe ist, wo man einen Lehrer hat, dass man sich so wie der Lehrer verhält, ja, das, was ja auch eine Projektion mehr oder weniger ist, dass man so eine Art und Weise einnimmt, wie der Lehrer zu sprechen, sich zu bewegen, vielleicht auch zu kleiden, und dass man so eine Anspruchshaltung bekommt, wie man als spirituell praktizierender Mensch zu sein hat.
Ja, kann das nicht einfach auch ansteckend sein und dann doch auch authentisch dadurch dann sein?
Kann sicherlich, ja, gar keine Frage. Es gibt ja auch dieses amerikanische Fake it till you make it, also tu so lange so, bis es tatsächlich so ist. Das kann auf dem Weg sein, wenn es sich nicht zu einer Rolle verselbstständigt. Ja, das heißt, dass wenn es wirklich nur eine Rolle wird, die ich mir überstelle, das Deckmäntelchen, das spirituell praktizieren. Und Also da weiß ich, wovon ich rede, weil das habe ich eine sehr lange Zeit gemacht. Ja, ich hatte das große Glück, Anführungszeichen, Attendant meines Lehrers zu sein, also Assistent, wenn er in der Schweiz war. Und daraus ergab sich bei mir eine sehr gehobene Stellung in der Sangha, in der Gemeinschaft. Und die Leute haben gesagt, boah, toll, du bist Attendant und ne. Und das habe ich sehr genossen. Das hat mein Ego total genährt und ich bin voll in die Rolle reingegangen des hingebungsvollen Schülers. Und das war nicht authentisch. Das war wirklich zum Teil schon gruselig, wenn ich da heute dran denke. Und es hat einfach eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, was ich da eigentlich mache, ja. Und nicht nur mein Ego damit aufgebläht habe, dass ich jetzt diese besonders herausragende Stellung in der Sangha eingenommen hatte. Also so besonders herausragend war die gar nicht, aber mir erschien es halt auch so. Und ja, habe ich jetzt damit deine Frage geantwortet oder bin ich gerade vom Gleis abgekommen?
Ist der ideale Lehrer ein leeres Gefäß, durch das alles durchfließt oder gespiegelt wird?
Der ideale Lehrer ist auf jeden Fall jemand, dessen Handeln von Mitgefühl getragen wird. Und wie weit er dazu ein leeres Gefäß ist, das ist sicherlich hilfreich, ja. Wenn das Ego zur Seite tritt und wenn da viel Raum und Platz ist für. Oh, das berührt mich jetzt gerade, die Frage. Das ist, weil ich glaube, es berührt mich auch deswegen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir das viel zu selten erleben. Ich sehe halt schon sehr viel ego-getriebenes Spiritualität und sehr viel Agenda auch bei Lehrern, die ich kennengelernt habe. Also sehr viel. Und die Leerheit des Gefäßes, die sehe ich bei sehr wenigen. Ja.
Ja, also ich erlebe das in der Satsang-Szene und Non-Dualitätssprecher erlebe ich das schon öfters.
Das ist schön.
Aber dazu gehört natürlich auch die Resonanz, um das mitzukriegen und zu spüren und wahrzunehmen und da drin mitfließen zu können.
Ja, das ist sicherlich so, ja. Das ist sicherlich so, weil ich kann, ja, wenn ich keine Referenz dazu habe, gar keine Erfahrung diesbezüglich habe, dann werde ich es nicht im Außen erkennen können. Ne? Das ist Resonanzgesetz. Sehr simpel und einfach gesagt, ja.
Okay. Ich glaube, der vierte Tag steht unter dem Motto spirituelle Psychologisierung. Kannst du da was zu sagen?
Ja, wir sprachen eben, oder hat es eben schon mal ein bisschen angedeutet, spirituelle Psychologisierung, meine Spiritualität vom Kopf ins Herz bringen. Also das geht einher mit einem gesellschaftlichen Trend, dass in der Gesellschaft ja immer mehr psychologisiert wird. Sprich, heute in gewissen Kreisen kann man ja nicht mehr einfach nur von einem Problem sprechen. Man muss ja auch direkt die therapeutischen Hintergründe dazu beleuchten und wie weit man das schon reflektiert hat, ja, weil alles andere ist schon nicht mehr angemessen, mehr oder weniger. Und das Gleiche zieht sich halt in der Spiritualität auch fort. Und da greifen wir halt verschiedene Aspekte auf. Also zum einen die spirituelle Rationalisierung, was so eine Verarbeitungsstrategie von Spiritualität darstellt. Oder eben auch in der erweiterten Form der Psychologisierung. Also Rationalisierung heißt, dass ich mir alles versuche rational zu erklären, was in der Spiritualität abgeht, was natürlich sehr schwierig ist. Wenn ich alles rational erkläre, ersetzt es, dass ich glaube, ja, dass ich diesen Schritt mache vom Wissen zum Glauben. Das ist für mich ein mentaler Sprung. Und in der Psychologisierung, ja, da mache ich halt noch das psychologische Etikett da drauf, erkläre, warum, was ist, wie es ist und kann dann das mehr oder weniger in eine Schublade verräumen und muss mich nicht mehr so damit auseinandersetzen. Und dann kommen wir zum dritten Thema dieses Tages, das ist Spiritualität als Therapieersatz. Und was ich selber von mir weiß, also ich habe eine ganze Weile lang gedacht, mit Spiritualität sind alle meine Sorgen, nachher bin ich los. Und habe eigene persönliche Probleme, Traumata nicht mehr bearbeitet, Spiritual Bypassing, sondern habe gedacht, ja, mit nur genug Mantras sagen und mit genug Praktizieren und genug Meditieren geht das alles von alleine weg. Und da bin ich heute mittlerweile und mit vielen anderen der Meinung, dass das nicht der Fall ist, ja, dass es Therapie und Spiritualität mehr oder weniger zwei verschiedene Bahnen sind, und ein Sprecher hat das sehr schön ausgedrückt, das ist so wie eine Helix, ja, das sind zwei verschiedene Wege, die kreuzen sich mal, dann gehen die wieder auseinander und dann kreuzen sie sich wieder. Also das eine ohne das andere kommt nicht aus, meiner Meinung nach. Ja, und ein weiteres Thema an dem Tag wäre noch Spiritual Wokeness. Da werden wir mit dem Johannes Heim darüber sprechen. Da geht es eben ganz stark darum, wie heute die politische Korrektheit und die spirituelle Korrektheit zu einer eigenen Religion geworden ist. Ja, also, und das ja schon absurde Züge dann, aber wirklich religiöse Züge annimmt, und man sehr aufpassen muss, was man, nicht mehr nur was man sagt, sondern wer es sagt. Das kommt ja nicht mehr darauf an, was ich sage, sondern wenn ich nicht zu der Gruppe gehöre, die ich, dann darf ich ja gar kein Urteil darüber fällen, angeblich. Und das ist sehr demokratiefeindlich letztendlich auch, ja.
Zum Thema Spiritualität und Therapie möchte ich noch sagen, also es gibt mittlerweile auf jeden Fall in der Satsang-Szene, die ich kenne, also eine ganze Menge Lehrer, die auch schon mal Leute sagen, ja, es ist schön, dass du zu mir kommst, aber ich hab das Gefühl, mach doch auch oder erstmal eine Therapie, eine Traumatherapie. Ne?
Ja, ich glaube, das ist mehr im Kommen tatsächlich, ja. Aber ich glaube, das hat auch mit unserer romantischen Vorstellung von Spiritualität zu tun, ja. Also aus dem Christentum, ich meine, alle, die wir in Deutschland leben, wir sind christlich geprägt, ob wir wollen oder nicht, ja. Aber wir sagen, ja, nee, ich glaube nicht an Gott. Das ist einfach, das inhaliert man hier mit allem ein. Das durchdringt ja die gesamte Gesellschaft. Und da ist halt diese Heilsverkündung da, ja. Denn wenn du dich zu Gott hinwendest, wird alles gut, ja. Und wenn du dann noch evangelisch bist und dann noch so dieser meritokratische Glaube reinkommt, so unter dem Motto, wenn es dir gut geht, dann ist das ja die Belohnung von Gott, ja. Oder alle Menschen, die reich und glücklich sind, die sind von Gott gesegnet, und die unglücklich und arm sind, ja, die haben halt irgendwas falsch gemacht, dann kommst du auf eine falsche Schiene, ja, und da wird es dann gefährlich, finde ich.
Okay. Ja, der fünfte Tag.
Ja, da geht's mal so ganz, ganz allgemein um spirituelle Irrwege. Den Fokus wieder zu mir nehmen. Also spirituelle Irrwege in dem Sinne, dass es viele Sachen gibt, die uns von uns wegtragen, und den Fokus wieder zurücknehmen, einfach da wieder bei sich zu suchen. Denn den größten Irrweg, den wir beschreiten können, ist zu denken, dass es etwas im Außen zu finden gäbe. Ja, werden wir alles im Inneren finden. Also das ist die Suche nur im Außen, weil die Tagesthema wird, was wir sehr einen schönen Talk haben werden mit Sabine Weißkopf über Helfersyndrom und Gutmenschentum. Sie schildert auf sehr berührende Weise, wie sie durch das Helfersyndrom sich persönlich komplett aufgerieben und ins Burnout gestürzt hat oder gekommen ist, und wie sie daraus wieder gefunden hat. Also das ist ein großes Thema dieses Tages. Wir werden auch noch über spirituelle Arroganz reden. Wir werden über falsche Sicht reden. Also wie ich mit Nihilismus oder Maya, also Maya, alles ist Maya, alles ist Illusion, glaube, oder Neo-Advaita oder neoliberalistischer Betrachtungsweise die Spiritualität anschaue. Das wird auch Thema des Tages sein. Und dann der sogenannte Pick-and-Mix-Ansatz. Also die in alle verschiedenen Traditionen reingucken, aber von allem was nehmen, aber nichts richtig machen oder nichts intensiv machen. Und das ist meistens so auch ego-getrieben, wenn es darum geht, Strategien zu wählen, die einem mit dem Ego nicht zu schädlich werden können oder nicht gefährlich werden können. Und das ist auch noch in Kombi mit dem Shiny Object Syndrom, um so Schlagwörter auch immer aufzugreifen, dass man immer wieder einem neuen Objekt mit einem neuen Lehrer, wieder einem neuen Buch sagt, da ist das Heil, ein neues Retreat, oder immer wieder irgendwelchen Dingen hinterherläuft. Ja. Das wird so Thema des fünften Tages sein, spirituelle Irrwege.
Aber andererseits ist es doch auch wirklich so, dass es besser für einen selber ist, wenn man von jedem Lehrer nur das nimmt, was gerade stimmt, also wo Resonanz ist, ne? Was man nehmen kann, was verdaut werden kann oder was stimmt für mich.
Das ist der Idealfall wieder. Das ist der Idealfall wieder, dass ich das erkenne, was wirklich wichtig und richtig für mich ist. Und wenn es eben nicht nur vom Ego, wenn das Ego die Auswahl übernimmt, was ich anwende und was ich praktiziere. Und das Ego wird sich für die Dinge entscheiden, die eben nicht gefährlich werden. Und deswegen, also sich mal auf etwas einlassen, ist ja auch wichtig. Gar keine Frage, man soll die Lehrer prüfen, ganz wichtig. Ja. In den klassischen buddhistischen Schriften heißt es, 12 Jahre lang muss man den Lehrer prüfen, bis man tatsächlich sagen kann, ich bin dein Schüler oder ich bin sein Schüler. Ja, ich glaube, du meinst aber auch, Frage, meinst du auch, dass man von den verschiedenen Lehrern, du bist ja aus der aus der Non-Duality-Szene, aus der Satsang-Szene, dass die verschiedenen Aspekte, was die sagen, aber die sagen ja alle, das geht ja alles in die gleiche Richtung, oder?
Ja, aber ist doch also dann doch auch zum Teil sehr unterschiedlich, ne? Und mal spricht mich zum Beispiel ein Lehrer an, was der gerade sagt, oder da ist Resonanz und dann wieder eben auch, was ein anderer Lehrer sagt, ne? Oder wie er es ausdrückt, ne?
Ja, das ist sicherlich okay. Also man muss auch nicht nur einem Lehrer folgen. Das ist gar keine, finde ich auch vollkommen okay. Aber wir meinen damit so, oder ich meine damit so, diesen Ansatz, alles machen, aber nichts richtig machen. Ja, also es gibt dieses, ah nein, ich lege mich nicht auf eine Tradition fest. Ich bin mit dem Ganzen, mit allen Religionen verbunden und so ein Bohai da draus gibt, so eine unechte Wischiwaschi-Spiritualität, so, das ist das, was damit gemeint ist. Nicht ein wirklich von Unterscheidung getragenes Erkennen, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich, das finde ich richtig, das finde ich nicht richtig. Das ist nicht damit gemeint.
Würdest du sagen, die innere und die äußere Suche, die überschneiden sich in dem Fall, wo es auch eben um den Lehrer oder die spirituelle Richtung geht, weil der Lehrer ist ja als Mensch, als Person auch was Äußeres, ne?
Ja, aber und die Rolle des Lehrers sollte immer die sein, einen zum inneren Lehrer zu führen. Also und wenn das nicht der Fall ist, wenn der Lehrer nur darauf abzielt, dass ich möglichst lange sein Schüler bin und möglichst lange in seiner Sangha bin und bitte auch da die Beiträge noch zahle, dann ist das ist das wäre nicht gut. Und das muss tatsächlich kommen, dass der äußere Lehrer einen zu seinem inneren Lehrer führt.
Also zur inneren Stimme, zum inneren Verstehen oder Sehen oder.
Ja, wie immer man das beschreiben will. Also der innere Lehrer ist sicherlich, ist die Essenz von dem, was du sagst. Also das ist die innere Stimme, die innere Gewahrheit. Ja, so würde ich das sagen.
Ja, und dann gibt's die unterschiedlichen Ansichten. Die einen sagen, alles kann ein Lehrer sein, kann ein bestimmtes Buch sein, kann eine Situation sein, kann mein Haustier sein. Und die anderen Lehrer sagen, oder ja, ist die Meinung, dass es sollte schon ein lebender Lehrer sein.
Ja, im Buddhismus sagt man ja, alles ist Dharma, ja. Also ich kann ja immer nur von den Dingen reden, wo ich mich auskenne. Im Buddhismus sagt man tatsächlich, alles kann dein Lehrer sein, ja, sowohl die Schriften als, wie du sagst, auch das Haustier oder was auch immer. Und ja, ich finde das auch. Ich denke auch, dass das Ganze, alles, was einem Leben widerfährt, mein Lehrer sein kann. Und ist ja auch letztendlich darum, wo es wirklich geht. Also Spiritualität findet ja nicht nur statt, wenn ich gerade mich mal in der Sangha aufhalte oder auf dem Meditationskissen sitze, sondern Spiritualität findet in meinem ganzen Leben statt. Wenn ich das nicht schaffe, meine Spiritualität vom Meditationskissen in mein Leben zu integrieren, dann ist das Ganze auch nicht besonders hilfreich, oder? Dann ist das eben elitäre Freizeitbeschäftigung, ja, oder letztendlich auch eine Selbst, Ego-Boosting, wie man dem auch sagen kann, wenn ich nur auf dem Kissen ein guter Mensch bin und ansonsten aber mich im Dreck um den Rest der Welt schere, da ist irgendwas nicht so dolle.
Ego-Boosting heißt es, das Ego aufblasen oder was?
Genau. Ja, also ich habe ja eben schon die Situation beschrieben, was ich mit meinem gemacht habe, als ich für meinen Lehrer Attend oder Assistent war. Da habe ich mein Ego da ganz schön mit genährt und mich selber wichtig gemacht. Wir kommen auf das Thema Ego-Boosting am letzten Tag, wenn es um spirituellen Materialismus kommt, zu sprechen. Ja.
Okay. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Tag. Das sind jetzt spirituelle Irrwege, oder?
Nee, da waren wir jetzt gerade.
Da
Jetzt gehen
waren
wir
wir ja
zum
da schon, ja.
spirituellen Zwangsbeglückung, toxische
Ah, ja.
Positivität transformieren. Ein ganz wichtiges Thema, wo es darum geht, um den sogenannten Glücksterror, und die Erleuchtungsindustrie, die uns also unter den Zugzwang setzt, jetzt gefälligst glücklich oder erleuchtet zu sein und uns mit ihrer toxischen Positivität schlägt. Ja, also der schlimmste toxische Spruch, den ich kenne, ist, und der in spirituellen Kreisen nicht unhäufig vorkommt, ist Only Positive Vibes. Ja, das ist nur positive Schwingungen. Und das ist ja das grässlichste, toxisch-positivste, was man überhaupt sagen kann, weil das ja, es ist einfach nicht realistisch. Ja, das ist nicht machbar. Das gibt's nicht. Es gibt nicht nur positive Vibes. Leben ist nicht nur positive Vibes. Das Leben ist alles, ja. Und wenn ich einen Teil ausschließe, habe ich ihn schon wieder abgespalten, ist schon wieder ein Schatten, ja. Und Schatten brauchen Kraft. Schatten nehmen mir Energie. Ja, wenn ich Negatives runterdrücke, kostet das Energie, die ich nicht mehr habe für mein wirkliches Leben. Und deswegen ist es also sehr gefährlich. Also diese toxische Positivität, dieses Ausschließen von bestimmten Anteilen in meinem Umfeld. Und das hat mich auch sehr die Eva Illu, das ist eine israelisch-französische Soziologin, inspiriert mit ihrem Buch Das Glücksdiktat, wo die also sehr viel über das Thema schreibt und eben auch da die neoliberalistischen Einflüsse beschreibt, die dieser Glücksterror auf unser Leben hat. Und in dem Bereich, an dem Tag reden wir auch noch über grausamer Optimismus. Das ist wiederum ein Begriff, der von einer amerikanischen, ich weiß gar nicht, war sie, sie war Universitätsprofessorin, Laurent hieß sie, geprägt hat. Da geht es darum, es gibt immer ein super Beispiel, dass man in der Corona-Krise den Pflegern gesagt hat, ja, wenn du jetzt noch ein bisschen meditierst, dann kannst du die Belastung auch aushalten, gar kein Problem. Ja. Also grausamer Optimismus heißt einfach, jemanden mit etwas ködern zu wollen, was gar nicht realistisch ist. Und das geschieht in unserer Gesellschaft heute viel, ja. Man stellt Leuten viele Dinge in Aussicht, die Problemlösungen sein sollen, die aber eigentlich gar nicht erreichbar sind.
Okay.
Und das letzte Thema an dem Tag wäre übrigens noch Zwangsdankbarkeit, ja. Auch das ist so ein Trend in der spirituellen Kreisen, dass man, du musst doch dankbar sein, sei doch dankbar dafür, ja. Also ich sitze in den dicksten Problemen, ich habe wirklich keine Geld, ich weiß nicht, woher morgen ich meine Rechnungen zahlen soll. Und dann kommt jemand und sagt, oh, sei dankbar für das, was du hast und was du, ne? Und das ist eben auch, das ist wieder so ein Problem, den Leuten nochmal überzustülpen, was nicht notwendig wäre.
Ja, und da gehört eben was dazu, dann einfach Nein zu sagen. Das höre ich mir nicht an. Das passt nicht für mich jetzt.
Genau,
Ne?
ja, aber das ist dann in bestimmten Kreisen schon gar nicht mehr opportun. Wenn jemand empfiehlt, du hast doch jetzt gefälligst dankbar zu sein und du sagst dann, nee, warum soll ich dankbar sein? Ich sitze gerade in der dicksten Tinte und jetzt bin ich nicht dankbar. Ich bin jetzt wütend. Ich bin wütend, weil dies, das und jenes. Und diese Wut nehme ich dann als Energie, um vielleicht wieder aus dieser Misere rauszukommen. Aber mit Dankbarkeit und zusammengelegten Händen weiß ich nicht, ob ich tatsächlich aus der Situation rauskomme. Nee, da brauche ich wirklich Zugang zu meiner Wut vielleicht. Ja.
Also im Endeffekt geht es immer darum, authentisch zu sein.
Ja.
Und nochmal zu den gut Vibes, also den
Vibes, ja.
guten
Schwingungen.
Schwingungen. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt einen Termin hat, zum Beispiel, ich weiß nicht, man trifft sich zu meditieren oder ich weiß nicht, in einer Gruppe und dann aber man merkt, man ist jetzt absolut nicht gut drauf oder man steckt mitten irgendwo drin. Wie würdest du das dann machen? Nicht hingehen oder das doch zeigen oder teilen, was?
Ja, auf jeden Fall hingehen, teilen. Also wenn die Gruppe das nicht aushält, dass es mir mal nicht gut geht, ja, dann ist es die falsche Gruppe. Also dann bin ich vollkommen am falschen Ort, weil ja, da kann ich mich ja dann nicht authentisch zeigen. Da muss ich ja dann eine spirituelle Person annehmen, um dort akzeptiert und angenommen zu werden. Also das ist ja auch etwas, wo ich zum Einstieg zum Kongress auch schon immer sage, oder in meiner Broschüre schreibe. Also dieses Gefühl, immer nur gut drauf sein zu müssen in unserer Gesellschaft, das ist so schädlich, das verursacht, das ist nochmal Leiden, ja. Also Schmerzen sind okay, aber das ist nochmal Leiden, was ich on top gepackt kriege, dass ich jetzt gefälligst so und so zu sein habe. Das kann es nicht sein. Also wenn ich in meiner Gruppe nicht mich zeigen kann, wenn ich schlecht dran bin, dann bin ich in der falschen Gruppe. Ich erlebe das übrigens in meinem Umfeld sehr häufig, dass es auch in meinem Freundeskreis Menschen gibt, die sich total zurückziehen, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, und ich, wenn es mir schlecht geht, ich bin immer jemand, ich rede mit total vielen Leuten, also ich muss das dann sofort darüber sprechen und ach, guck mal, habe ich da irgendwas und da. Und ich weiß nicht, manchmal gehe ich vielleicht Leuten damit schon auf den Sack, keine Ahnung. Aber ich bin genau das Gegenteil. Also ich kann, wenn ich das drüber spreche, das zeige, darstellen kann, dann ist das auch für mich auch schon wie eine Dissoziation und dann geht es mir viel besser damit.
Ja, also gut drauf sein ist eine Sache, aber die andere Sache ist zum Beispiel selber so das Gefühl zu haben, in seiner eigenen Kraft zu sein. Das kann sein, dass man das durchgehend hat, aber kann auch sein, dass man das manchmal nicht hat. Und ja, dann, wie geht man dann mit einer Situation um?
Naja, also
Also ich zum
jemand, der
Beispiel,
mir.
wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich fühle mich jetzt nicht in meiner Kraft und kann darum kein Interview mit dir machen,
Super.
dann ja, wäre es dann richtig, das einfach abzusagen,
Ja.
oder? Ja.
Ja, würde ich sagen, nee, also sorry, also habe ich auch, ich hatte schon Sprecher, die gesagt haben, du, heute geht's mir gar nicht gut oder ich bin irgendwie nicht so in Stimmung für ein Interview, können wir das verschieben? Dann bin ich der Erste, der sagt, ja, natürlich, für ein Interview will ich dich ja haben, wenn du voll in Saft und Kraft bist, da will ich dich ja so erleben, wie du bist, wenn du in Hochform bist. Gut, man könnte sicherlich auch sagen, okay, wir nehmen jetzt das Beste, was kommt. Auch ist sicherlich auch eine Einstellung. Aber wenn jemand von sich aus sagt, ich möchte es lieber verschieben, wer bin ich zu sagen, nee, das findet jetzt statt. Also, das kann ja wohl nicht dann der richtige Fall sein.
Ja, okay, schön.
Nee, der siebte Tag, wir sind erst beim siebten Tag, da geht es um spirituelles Flüchten. Da geht es wieder leben, statt spirituell zu sein. Da wollen wir so ein bisschen beschreiben, wie man Spiritualität als Fluchtpunkt betrachten kann, wie man sich in spirituellen Schuldzuweisungen ergehen kann und wie Spiritualität als Flucht vor Einsamkeit dient. Und ein großer Punkt wird sein Drogen. Drogen als Flucht. Da habe ich tatsächlich zwei Sprecher, alle drei Sprecher haben Erfahrung mit Drogen und mit der Überwindung von Drogen. Und können da aus unterschiedlichsten Perspektiven drüber sprechen und dabei eben über die anderen Themen auch.
Kann man Drogen auch positiv einsetzen in der Spiritualität?
Ja, das ist die große Frage, die sich in der spirituellen Szene gestellt wird. Ich kann die nicht beantworten, will ich auch nicht beantworten. Ich denke, diese Antwort kann nur jeder für sich selber geben. Natürlich haben Also, oder was wir im Kongress besprechen werden, ist, dass Drogen das Potenzial haben, Räume zu eröffnen, die man vielleicht vorher keinen Zugang zu hatte, und so eine Referenz zu schaffen. Problematisch wird es, wenn ich dann das versuche zu reproduzieren, und zwar mit Drogen. Ich meine, ohne Drogen es zu reproduzieren, ist auch wieder eine Form von spirituellem Materialismus, ja, das Anhängen an Errungenschaften wieder dahin kommen wollen, das ist ja auch wieder nur so ego-getrieben. Aber was eben mit Drogen oft gemacht wird, dass man dann einfach nur die Dosis, das Intervall steigert und immer mehr und immer weiter und immer höher, das ist sicherlich kritisch zu hinterfragen. Das tun die Sprecher auch. Aber grundsätzlich, also das ist übrigens das Thema, wo ich sage, da habe ich Da habe ich gar keine Erfahrung. Also ich habe in meinem Leben zwei, dreimal gekifft und das war es aber auch. Und ansonsten weiß ich nichts. Ja, also da kann ich nicht aus persönlicher Erfahrung beisteuern. Da kann ich mich nur darauf verlassen, was die Sprecher, die ich da eingeladen habe, dazu beitragen können und meine persönliche Meinung dazu zu äußern. Aber der muss jeder selber wissen. Ja, die ganze Ayahuasca-Szene. Ich habe eine Freundin in Argentinien, die das ganz toll findet und das total richtig findet. Und ich kann das nicht bestätigen oder verneinen.
Aber zu dem Thema hast du schon genug Sprecher, aber da wüsste ich auch noch einen.
Ja. Ah ja. Ja, sonst ja, kann man nachher noch drüber reden.
Ja.
Aber wir sind da schon fleißig ganz gut aufgestellt.
Ja, okay.
Der achte Tag. Spiritueller Hokuspokus von der Traumwelt zur erdigen Spiritualität. Das ist der Untertitel. Ja, da geht es eben um diese spirituelle Romantik, ne? Also diese Einstellung, ne? Wenn ich spirituell bin, dann ist alles gut, der Himmel ist voller Geigen ja, aber als Buddhist musst du doch so und so, darfst du doch nicht böse sein. Was du bist, isst Fleisch als Buddhist, aber musst doch Vegetarier sein, ne? Also diese ja, romantischen Vorstellungen, die wir über Spiritualität haben. Das andere ist die spirituelle Mystifizierung, wo in alles noch irgendwas Schicksalsschwangeres, Karmisches hinein interpretieren und was aber letztendlich auch eben nur oft eine Unsicherheit entspringt, dass man die Dinge gerne in einer Schublade verräumt hätte und ein- und sortieren kann, damit man besser mit ihnen umgehen kann. Und dann eben noch das magische Denken. Also da geht es dann um diese Szene, dass ich mit meinen Gedanken die Welt beeinflussen kann und dieses Gedankengut. Punkt. Ich will da jetzt nicht mehr verraten.
Okay, aber dem Begriff, also dem entgegen setzt du ja eine erdige Spiritualität. Was
Ja.
verstehst du darunter?
Ja, eine erdige.
Oder geerdete?
Ja, also in meiner Sange hat mir mal einer von damals noch Lehrern, da war ich noch Schüler, gesagt, der hat mal gesagt, wenn Hayo da ist, dann hat man immer den Eindruck, es kommt so eine bodenständige, so was bodenständiges, unaufgeregtes spirituelles Verständnis daher, ja. Also ohne diesen ganzen spirituellen Tohuwabohu und ja, also ich muss nicht leise sprechen und ganz langsam, um spirituell zu sein, diese ganzen Vorurteile, die ich da habe, sondern wirklich, ja, gesunder Menschenverstand, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Wenn Hayo da ist, dann ist ein gesunder Menschenverstand vorhanden. Und ich glaube manchmal, dass Menschen den mal, sobald es um Spiritualität geht, irgendwie an der Garderobe abgeben. So. Und habe ich übrigens eine ganze Weile auch, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich viele Dinge nicht gesehen habe, die man hätte eigentlich sehen können. Und das werden wir auch im Kongress tun, da sprechen wir ein paar Mal drüber. Da kann man jeden nur aufrufen, den gesunden Menschenverstand nicht außen vor lassen. Also da ist auch bei der Spiritualität sehr gefragt.
Ja, und dann gibt es noch einen neunten Tag.
Dann gibt es noch einen neunten Tag und das ist ein Tag, ja auch ganz wichtig, spiritueller Materialismus vom Haben zum Sein. Der geneigte Leser wird oder Zuhörer wird erkennen, vom Haben zum Sein ist ja ein fromm Buch, was ich da auch noch mit reingearbeitet habe. Aber spiritueller Materialismus, der Begriff kommt ja vom buddhistischen Lehrer Chögyam Trungpa, der ein Buch geschrieben hat, spirituellen Materialismus, Dodogchen, was ich persönlich als eines der wertvollsten Bücher über Buddhismus erachte, die es gibt oder was ich kenne. Und ich habe den Begriff etwas weiter gefasst, aber Chögyam Trungpa versteht darunter eigentlich alles, wo Spiritualität dazu genutzt wird, das Ego zu stärken, anstatt den Geist zu transzendieren oder zu transformieren. Und er sagt, dass das im Westen ein großes Problem ist, dass wir dem sehr stark anheimfallen, dass wir da aufpassen müssen. Wir erleben das heute, wenn es darum geht, und das werden auch so Themen sein, eben Spiritualität als Konsumgut, ja, wo wir eben auch schon mal so von dem Pick und Mix und Shiny Object Syndrom sprachen, dass dann immer Spiritualität nur konsumiert, das nächste Buch, das nächste Retreat, der nächste Talk, das nächste irgendwas. Und dann die spirituellen Abkürzungen. Also, wie viele Leute gibt es da draußen, die einem die nächste spirituelle Abkürzung verkaufen wollen, Anführungszeichen, mit der man dann tatsächlich jetzt zur Erleuchtung kommt oder zum was auch immer. Das ist ein gefährlicher Trend, und der einfach mit unserer, ja, in unserem heutigen Gesellschaft zu tun hat. Und darunter fällt dann auch der Selbstoptimierungswahn, ja, wo ich sage, dass also, und da wird in Amerika schon sehr viel Kritik daran geäußert, also die Yoga-Szene, wie sehr die von diesem spirituellen Materialismus durchdrungen ist, wo es dann in erster Linie darum geht, dass man einfach nur besser und knackiger und toller aussieht, und nicht mehr um das, worum es wirklich beim Yoga, geht, also. Weil die Asanas, die habe ich mir sagen lassen, die sind erst ganz zum Schluss dazu gekommen. Vorher war der ganze geistige Bereich im Yoga das Wichtige und Wesentliche, und heute wird also auf die Asanas fokussiert. Darunter wird auch fallen Kritik an Meditation, an der MBSR-Sache, Szene, wo in Amerika auch schon viel weiter diskutiert wird. Da hat Ronald Peirce ein Buch geschrieben, Make Mindfulness, wo es um die Achtsamkeitsszene geht. Gar nicht so sehr nur um MBSR, sondern um die Achtsamkeitsszene insgesamt, dass man mittels Achtsamkeit einfach nur seine Resilienz erhöhen möchte, seine Leistungsfähigkeit steigern möchte. Also MBSR wird heute schon in Kreisen in der Wirtschaft eingesetzt, ja, und auch im Militär. Und da ist ja dann die Frage, was hat das noch mit Spiritualität zu tun, ne? Also, wenn ich da nur das Ganze als Selbstoptimierungswerkzeug verkaufe. Und eben, was zum spirituellen Materialismus noch dazugehört, ist eben das Ego-Boosting, der spirituelle Narzissmus und die Anhaftung an spirituellen Errungenschaften, die wir eben schon ansprachen. Aber eben ganz stark auch das Ego-Boosting und der spirituelle Narzissmus, die uns noch ein wichtiges Thema sind. Weil wir leider, oder ich leider in der Szene und bei vielen Menschen sehe, dass sie tatsächlich ihre Spiritualität dazu nutzen, zum Ego-Boosting.
Würdest du sagen, Erwachen ist immer eine Gnade?
Ich glaube, dass Erwachen kein Zustand ist, den ich aktiv herbeiführen kann. Ja, von daher ist es eher eine Gnade. Also ich persönlich habe meine Erfahrungen, meine tiefsten spirituellen Erfahrungen nicht auf dem Meditationskissen gemacht. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich komme immer noch aus einer Schule, wo man nicht so sehr darüber redet, was die spirituellen Erfahrungen sind, weil das sehr schnell in Angeberei ausartet, finde ich.
Und diese tiefsten Erfahrungen haben die meistens mit Lehrer zu tun, mit Lehrern
Auch.
auch.
Also es sind, also eine ja, ganz, ganz stark. Da ist im Beisein meines Lehrers geschehen, auch ohne dass es beabsichtigt war. Und die anderen waren einfach spontane Erfahrungen. Und für mich stark inspiriert immer von Natur.
Du hast das Wort Ego ja jetzt auch öfters benutzt. Was verstehst du darunter? Also die Gewohnheit, alles auf Ich-Gedanke zu beziehen, also alle Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken auch, ich denke, oder was verstehst du darunter?
Ja, Ego sehe ich als das Konzept, was ich über mich selber habe, als dieses Konstrukt, was ich mir selber über mich zusammengebastelt habe. Und natürlich etwas, wo als ein Referenzpunkt in mir, auf den ich mich immer beziehe und natürlich meine Umwelt darauf beziehe. In dem Zustand, wenn ich eben im Zustand des Getrenntseins bin, ja. Ich gegen den Rest der Welt, um es mal so zu sagen. Ja, so würde ich das beschreiben.
Und hat das Ego irgendeine Substanz oder ist es nur Einbildung?
Ja, also aus da meiner non-dualistischen Prägung ist es alles nur Substanzlos sowieso und ist also nur ein Konstrukt. Ja, ist nur ein geistiges Konstrukt. Also letztendlich ist die gesamte Welt nur ein geistiges Konstrukt aus Gewahrheit oder Bewusstsein, welchen Begriff man da jetzt gerade nennen möchte oder benutzen möchte. Die werden mitunter nicht sehr trennscharf synonym gebraucht und das ist manchmal ein Problem, was es da gibt.
Und dein, ich sag jetzt mal, dein Kongress in Anführungsstrichen, für welche Menschen ist das?
Ja, vielleicht darf ich noch anfügen. Also wir haben am 10. Tag noch eine Live-Frage- und Antwortrunde,
Ah ja.
ja, die es geben wird. Und dann wird es einen Bonustag auf jeden Fall geben, weil das Schöne an so einem Kongress ist, der wächst ja auch, ne? Ich bin mal angetreten und gedacht, naja, ich mache das. Das ist mein erster Kongress, mache ich ganz klein, so mit 20 Sprechern. Ich bin jetzt bei 35 Sprechern und bei 40 Interviews. Und an dem Bonustag, und es wird vielleicht sogar schon einen zweiten Bonustag geben, werden wir uns explizit mit Lösungen beschäftigen. Sprich, wir werden das integrale Coaching vorstellen. Wir werden die transpersonale Therapie vorstellen. Ich habe die Satya Marchand für Trauma-Bearbeitung im Bereich der Spiritualität nochmal vorzustellen mit an Bord. Der Jörg Fuhrmann eben, der die transpersonale Therapie vorstellt, der Thorsten Brügge, der eben das und den Stefan Schoch, die das integrale Coaching vorstellen und noch jemanden schon in der Pipeline, aber das kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht genau weiß, wer kommt, ob er kommt. Ja, Entschuldigung, was war jetzt die Frage, die ich dir
Die
gerade noch mal.
Frage, für welche Menschen meinst du, ist der Kongress hilfreich?
Ja, also hilfreich wäre dieser Kongress für alle spirituell Praktizierenden, ja. Aber das ist wieder genau das Präventionsproblem. Was heißt, erreichen wir wahrscheinlich mit dem Kongress die Leute, die eh schon ein gewisses Verständnis für das Thema, die Problematik, Anführungszeichen, überhaupt an den Tag legen, während man die, die es wirklich betreffen, oder die es wirklich helfen könnte, wenn sie mal so einmal durchgeschüttelt würden und gesagt, guck mal hier, das gibt's auch noch, ja, die würden mal vielleicht nicht so sehr erreichen. Aber ansonsten, ja, es ist wie immer mit Prävention, mit Vorbeugung, der sich schon ein bisschen dafür interessiert. Ich habe ja auch diesen provokanten Titel gewählt, Scheinheilig, der ja falsch, manchen Leuten sehr auf den Schlips tritt. Ja, also die sagen, ah, wie kannst du denn nur so einen Kongress so nennen? Ich sage, ja, kann man ganz einfach, weil das tatsächlich ein großes Thema in der spirituellen Szene ist. Ich glaube, dass viele Menschen noch nicht mal, weil sie es gar nicht merken, sich mehr spirituell vergeben, als sie tatsächlich sind. Ja, und das sehe ich eben auch als eine Schattenseite an.
Meinst du jetzt auch Lehrer oder
Ja. Auch. Und wir senden keine Namen. Also da nennen wir keine Namen.
ja, es kommt ja auch immer auch darauf an, zu wem man Resonanz hat, um das überhaupt sehen zu können.
Ja, denke
Ja.
ich auch. Also ich glaube auch durchaus, dass der Lehrer, der für den einen falsch ist, der komplett richtige Lehrer für den anderen sein kann.
Ja.
Das kommt einfach darauf an. Und deswegen kann man das ist ja ein viel zu schwieriges Thema, als dass man das irgendwie mit ein paar Checklisten abarbeiten könnte, ja. Also, wenn es die gegeben hätte, wäre ich bestimmt derjenige gewesen, der das probiert hätte und damals versucht hätte, meinen Lehrer auf diese Dinge abzuklopfen. Bei mir war es halt, bei meiner Lehrerwahl war es halt direkt, dass eine Wahnsinnsresonanz war, wirklich. Also, es war, wie ich sagte schon, die spirituelle Vorgeschichte war einfach die, ich hatte ein Bild gesehen von ihm und habe dann einen Vortrag irgendwo gehört, wo das Bild wieder kam, aber es war jemand ganz anderes. Und dann habe ich nachher gemerkt, dass das eigentlich der Lehrer war von meinem Lehrer, der mich da gerufen hatte, Anführungszeichen. Also eine ziemlich wilde Geschichte, wo man einfach dann das Gefühl gegeben hat, da bin ich am richtigen Ort angekommen. Aber letztendlich auch hier diese Geschichte, die meine spirituelle Verzweiflung, als das dann passiert ist 2017, hat ja letztendlich zu meiner Auseinandersetzung mit diesem Thema geführt, hat zu dieser Broschüre, die ich herausgegeben habe, geführt mit den 55 wichtigsten spirituellen Irrwegen und Fallen und Schattenaspekten und zu diesem Kongress. Das heißt, Vielleicht hätte es diesen Kongress nie gegeben, wenn das nicht passiert wäre. Und ein weiteres Beispiel dafür, dass Dinge, die man mal als schlecht, als schlimm beurteilt, zu etwas, wie ich hoffe, doch Tollem führen, nämlich zu diesem Kongress.
Ja, und dein Kongress hat uns zu diesem Interview geführt, für das ich jetzt dankbar bin, ohne sein zu müssen.
Das ist schön, das freut mich zu hören. Das freut
ja,
mich zu hören.
Und ich habe volles Vertrauen, dass die Menschen, die dazu finden sollen zu deinem Kongress oder jetzt erstmal zu dem Video hier, das auch finden werden und dass das alles, das Leben alles schon so regelt, wie es sein soll, wie es stimmig ist.
Ja, den Eindruck habe ich auch, ja. Danke dir, dass du das auch so siehst. Danke dir.
Okay, vielen Dank.
Danke dir für dieses Interview.